wurde dieses wirklich kleine Kind, also wir sprechen jetzt, glaube ich, von, jetzt muss ich aber lügen, so 7, 8 Monate, halt schon mit der Sahne vom Kuchen oder so gefüttert.
Also mir ist immer wieder ein Rätsel, warum Erwachsene so dahinterher sind, dass ein Baby ganz schnell bei solchen Sachen mitessen kann.
Ja.
Also auch ganz oft so dieses, hat meine beste Freundin jetzt auch nochmal erzählt, die hat nochmal so ein Nachzügler-Baby bekommen.
Herzlich willkommen bei Satte Gespräche, Stillen und Kinderernährung in Beziehung, dem Podcast, wo sich alles darum dreht, wie wir dafür sorgen, dass unsere Kinder eine nachhaltig gesunde Beziehung zum Essen entwickeln. Ich bin Ann-Kathrin, Logopädin, Ernährungsberaterin für Kinder, Stillberaterin und freue mich, dir Anregungen und Inspirationen zu geben, wie du deinem Kind ein selbstbestimmtes, genussvolles Essenlernen ermöglichen kannst. So schön, dass du da bist und ganz viel Spaß beim Hören der Folge. So, ich sitze heute nicht alleine hier gegenüber. Virtuell sitzt die Linda Hane. Wir haben uns auf Instagram connected und ja, auch schon kennengelernt jetzt. Haben uns auch schon öfter ausgetauscht über dieses, jenes. Hatten mal ein längeres Telefonat, also wir waren dann auch vom Hundertste ins Tausendste über das Schulsystem. Und sonst was haben wir uns unterhalten und ich dachte mir, wie cool wäre es, wenn ich Linda einlade, zu mir in den Podcast zu kommen. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Sie ist nämlich auch Ernährungsberaterin für Säuglinge und Kinder, so ähnlich wie es ich eben auch bin. Und ja, Linda, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und wie du zu diesem Thema Kinderernährung gekommen bist.
Ja, das ist ein spannender Weg gewesen, wie immer. Ich glaube, dass viele Lebenswege ja nicht unbedingt immer sehr geradlinig sind. Tatsächlich beschäftige ich mich aber schon seit meiner Kindheit mit dem Thema gesunde Ernährung, weil ich auf einem Bauernhof groß geworden bin in Ostwestfalen und da natürlich immer, ja, ich sag mal, wir hatten immer einen eigenen Garten, wir hatten eigene Tiere, wo wir auch das gegessen haben, was sie uns gegeben haben. Und ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Dann habe ich aber tatsächlich erstmal Grundschullehramt studiert und da bin so einen ganz klassischen Weg gegangen und habe noch eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, weil ich festgestellt habe, dass ich das Schulsystem nicht so in der Form unterstützen kann. Und ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, als ich mit unserer großen Tochter Liv schwanger war, habe ich gesagt, so, du musst unbedingt noch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin für Kinder machen, um einfach ja das bestmögliche Wissen zu haben, um meiner Tochter alles mit auf den Weg zu geben, was sie braucht und da wirklich auch alles richtig zu machen, was man natürlich trotzdem nie macht, alles richtig. Aber es war einfach ja ein sehr spannender Weg und ich bin da immer meinem Herzen gefolgt und jetzt bin ich genau bei dem, was ich total gerne mache und was ich einfach Eltern auch mit auf den Weg geben möchte und die da unterstützen möchte, einfach gesunde Ernährung für ihre Babys und Kleinkinder, aber natürlich auch für größere Kinder ja im Alltag zu integrieren, der ja oft sehr stressig ist als Familie. Mhm. Und ja, genau. Ich habe selber zwei Töchter, genau, das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Also ja, die Liv und Marleen, die sind jetzt 4 und 6 Jahre alt. Und genau, das heißt, ich bin jetzt seit 7 Jahren Ernährungsberaterin für Kinder.
Sehr schön. Und sag mal, jetzt hast du ja die Ausbildung angefangen, als deine große Tochter noch klein war. Jetzt sind deine Töchter ja schon größer und ihr seid da jetzt durch diese ganzen Phasen Stillen, Beikost, jetzt auch an den Familientisch ran. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, ja, okay, das habe ich mir komplett anders vorgestellt oder da haben die Mädels mich eines Besseren belehrt oder da hast du irgendwie so Erfahrungen gemacht, wo du sagst, ja, okay, das ist gut, dass ich die so gesammelt habe mit den eigenen Kindern, was da so bei euch los war zu Hause?
Ja, also ich sag mal, die Theorie ist ja immer die eine Sache, aber die Praxis sieht natürlich immer ganz anders aus. Das sage ich auch immer den Mamas, wenn die bei mir im Beikost-Workshop sind, dann sage ich immer, okay, jetzt habt ihr euch quasi die Theorie angehört und auch von mir vielleicht Erfahrungen aus der Praxis hören dürfen. Aber ich sage natürlich auch immer, jedes Kind ist anders, also von seinem Wesen her, aber ist natürlich auch anders. Und das ist halt nie, also ich sag mal, ich biete immer so ein ganzes Fächer an Impulsen, die ich den Eltern mit auf den Weg gebe. Aber im Endeffekt muss jede Familie immer schauen, dass es auch zu ihr passt und entsprechend diese Impulse so nehmen, wie es für sie passt. Und ja, also natürlich ist bei uns auch nicht immer alles optimal gelaufen. Also Beikoststart war bei beiden wirklich hervorragend. Es waren beides echt super Esser. Es hat mega Spaß gemacht, für die beiden zu kochen und Essen zuzubereiten. Ich glaube, sie haben einfach auch immer gemerkt, was für eine Freude und Leidenschaft ich das mache. Die beiden waren auch immer in der Küche mit dabei, also waren in einer Wippe auf dem Boden oder auf einer Decke und haben dann irgendwie mit einem Holzlöffel irgendwie mitgemacht, auf Tupper-Töpfen rumgeschlagen, wie auch immer. Und waren dann halt, als sie größer waren, wir haben so eine ganz breite Arbeitsfläche, da habe ich die dann auch immer mit draufgesetzt und so. Und da waren die immer mit dabei. Ne? Und die hatten da immer echt richtig Spaß und haben halt auch immer schon alles geprobiert und genascht und in der Zubereitung. Und ja, also ich glaube, das ist halt einfach auch das Beste, was man machen kann. Aber nichtsdestotrotz kam halt einfach, ich sag mal so mit 2,5, 3 Jahren, diese Phase, wo die einfach auch mal gemäkelt haben und gesagt haben, nee, das mag ich nicht, das ist eklig, und den Teller so in die Mitte des Tisches geschoben haben und das will ich jetzt nicht essen. Und das kannte ich bis dato halt überhaupt nicht, weil die beiden wirklich auch recht offen sind und auch neue Sachen ausprobieren und diese Sachen eigentlich immer auch gegessen worden sind. Mhm. Also es gibt eigentlich so kaum ein Gemüse, was sie so jetzt kategorisch komplett ablehnen. Also es wird zumindest, wenn in Rohkostform gegessen oder als Suppe oder also irgendwie in irgendeiner Form wird eigentlich alles gegessen.
Ja.
Und das war wirklich eine spannende Erfahrung und die war wirklich auch im ersten Moment, wo ich gedacht habe, so, das triggert mich jetzt ganz schön, weil ich das nicht verstanden habe. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, ich sage, ihr mögt das doch total, ihr habt das doch immer gegessen.
Ja. Von heute auf morgen, ne?
Richtig.
Aber das ist wichtig, was du sagst, dieses kategorisch ablehnen. Viele sagen nämlich zum Beispiel, ja, mein Kind isst keine Paprika oder so oder isst keine Tomaten. Und dann sage ich, ach so, okay, auch keine Tomatensauce oder so. Ja, doch schon. Da habe ich gesagt, naja. Genau. Und das hast du jetzt gerade ja super beschrieben, dass du sagst, naja, in irgendeiner Form geht's schon. Und das ist ja das, was zählt. Das heißt ja nicht, dass man, das ist ja bei uns Erwachsenen genauso, dass wir jedes Gemüse in jeglicher Form mögen. Die einen mögen zum Beispiel auch, also das habe ich schon öfter gehört, so geschmorte Tomaten, dass sie die ganz komisch finden von der Konsistenz, wenn die irgendwie dann so weich und glibberig sind. Oder allgemein viele auch rohe Tomaten nicht so. Und dafür dann natürlich anders in der Soße in jeglicher Form. Und da gibt es halt einfach Präferenzen, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, das hat halt jeder Erwachsene auch, wie du es gerade schon beschrieben hast. Ich habe zum Beispiel als Kind nie gerne Spargel gegessen. Mir war das immer zu bitter. Ich mochte das einfach nicht. Auch gerade im Speziellen den so aus dem Glas, den fand ich auch noch schlimmer. Und jetzt esse ich total gerne Spargel. Also ich freue mich jetzt schon wieder auf die Spargelzeit. Ja. Und ja, ich denke, man muss halt einfach, das weiß man ja mittlerweile auch, dass man Kindern einfach immer wieder, ohne dass man innerlich so einen Druck hat oder irgendwie Angst hat, das anzubieten, einfach immer wieder anbieten. Also Lebensmittel immer wieder in unterschiedlicher Form und ob in Rohkost, in gegart, ob als Suppe oder als Gemüsepuffer oder
als Aufstrich, alles Mögliche.
Genau, als Aufstrich, als Waffel, wie auch immer, so dass man es immer mal wieder anbietet und einfach mal es versucht, so eine neutrale Grundhaltung wie möglich dazu einzunehmen, also auch eine Ablehnung in Kauf zu nehmen.
Ja.
Und ich glaube, da haben viele Eltern tatsächlich Angst vor so einer Ablehnung.
Ja.
Was natürlich in dem Moment Nein bedeutet und viele dann denken, oh, jetzt habe ich so lange in der Küche gestanden und habe alles gemacht und habe eingekauft und man ist natürlich kochen und Essen zuzubereiten, ist ein Riesenaufwand, ne? Also nicht immer, je nachdem, was für ein Gericht man hat. aber dass man das dann einfach auch mal in Kauf nimmt, ne?
Ja, ich sage auch immer, es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich trotzdem. Also selbst wenn dann das nicht gegessen wird, aber das Kind komplett dabei war von A bis Z, ist das trotzdem eine Bildungszeit. Es ist irgendwo auch eine Erziehungszeit. Also das ist alles pädagogisch wirklich sinnvolle Zeit, die man mit seinem Kind verbringt in der Küche. Und das kommt einem nicht so vor, weil man sich denkt, na toll. Aber das ist ja mindestens auch genauso wichtig, als einfach mit dem Kind mal zu puzzeln. Und das heißt nicht, dass es sich immer nur dann lohnt, wenn das Kind 5 Teller isst am Ende, sondern auch vorher hat es sich gelohnt und das Kind nimmt was mit und nimmt Eindrücke mit und so. Also ich bin mal gespannt, wie gesagt, ich darf jetzt die ganzen Erfahrungen noch machen und ich werde da auch offen und ehrlich sagen, ob wie was in welcher Form klappt und nicht und was ich mir einfacher vorgestellt habe, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es sich lohnt, gemeinsam da Zeit in der Küche zu verbringen. Weil wir einfach sehr, sehr häufig am Tag essen, sehr viel am Tag essen.
Ja.
Und das natürlich nicht egal ist, was wir in unsere Körper geben, ne? Wie wir uns nähern. Und da kommen wir eigentlich auch gleich so zum Thema. Wann hast du denn deinen Kindern quasi Zucker gegeben? Ist eine blöde Formulierung, weil geben, ne, macht man ja eigentlich nicht. Aber hast du dir da vorher irgendwie was überlegt gehabt und hast du es dann verworfen oder hast du dich dann auch dran gehalten? Was sind da so deine Gedanken bezüglich des Zuckerstaats, sage ich mal?
Also ich muss dazu sagen, dass ich selber oder wir haben seit 6 Jahren gar keinen Haushaltszucker mehr hier im Haus.
Ui, das ist
oder
lange.
Oder sogar noch länger. Sechs oder 7 Jahre. Also ich habe keinen normalen Zucker hier und ich habe am Anfang zwischendurch dann so einen Rohrzucker mal benutzt, aber auch den habe ich nicht mehr hier. Was ich wohl noch habe, ist so ein bisschen sowas wie Ahornsirup und ein bisschen Honig, den man ja natürlich in der Säuglingszeit auf gar keinen Fall verwendet. Aber ich finde, Babys im ersten Lebensjahr brauchen einfach auch null extra Süße. Also ich sag mal, wenn man dann mal eine Waffel macht mit Apfelmark drin oder mit einer Banane drin oder mit einer Dattel drin, ist das eine ganz andere Geschichte, weil es einfach eine natürliche Süße ist, die ja dann auch nochmal mit Nährstoffen einhergeht. Aber ich sag mal, man braucht kein Zucker, kein Honig, keinen Ahornsirup, Agavendicksaft, was auch immer. Da ist ja dann auch das Bakterium drin. Ich vergesse jedes Mal den Namen. Vielleicht weißt du ihn gerade auswendig.
Nee, meinst du es bei Honig, ne? Nee, weiß ich auch nicht.
Ja, genau. Ich vergesse den Namen immer. Auf jeden Fall kann er zu Säuglingsbotulismus führen und das ist halt arg gefährlich und deswegen natürlich schon alleine würde ich es nicht geben, aber ich finde, es braucht auch nicht sein, muss auch nicht sein, ne? Also Babys und sind da sowieso ja vom Geschmack her, die haben ja so, das muss man uns ja immer wieder vor Augen halten, Babys und Kleinkinder haben ja so wahnsinnige Geschmacksknospen auf der Zunge noch, die wir Eltern ja schon gar nicht mehr so haben in der Form. Das heißt, für die ist ja schon dann ein Apfel, wie auch immer, eine Geschmacksexplosion.
Mhm.
Also wie wenn man nach einer Magen- und Darmgrippe vielleicht nach 6 Tagen Essen das erste Mal wieder was isst.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann hat man ja das Gefühl, boah, schmeckt alles viel intensiver und viel, wow. Ne, da freut man sich ja schon über so eine Kleinigkeit oder nach dem Fasten.
Ja.
Man denkt, das schmeckt ja toll.
Ja, ja.
Und so ist es ja bei Babys und Kleinkindern und ja auch vielleicht, ich weiß nicht, wie lange das so extrem ist, aber ja, dass man da einfach genau das ja auch nutzt, ne? Und ja, also auf die Frage zu antworten, wir sind, glaube ich, mit Zucker, also irgendwie mit in Form von ein bisschen Schokolade und so. Ich glaube, Marlene war ein bisschen schneller dran, die Kleine. Ich glaube, mit Liv war es tatsächlich so die ersten 3 Lebensjahre ohne, also ich hatte so eine ganz tolle Schokolade von einer bekannten Firma. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Und die hatte einen ganz, ganz geringen Zuckeranteil. Also ich glaube, da war 99% quasi Kakaoanteil und 1% Zucker.
Mhm.
Das ist ja total bitter, aber die haben das voll gerne gegessen, weil die kannten ja auch nichts anderes.
Mhm.
Und wir hatten aber immer so eine Schublade hier, wo Trockenobst drin war. Und die haben beide relativ schnell sehr gut kauen können. Und ich habe natürlich immer unter Aufsicht, haben die halt schon auch recht früh Nüsse gegessen.
Mhm.
Ich glaube mit 2 oder sowas.
Mhm.
Und Das haben die total gerne gegessen. Das war quasi die Kinderschublade, ne? Da sind die immer dran gegangen und dann haben die da sich halt das Trockenobst und so weiter reingezogen.
Ja, es ist verrückt, weil die Kinder, es muss man auch mal, muss man das mal sagen, die kommen ja, sind ja null geprägt. So,
Genau.
das ist immer, wenn dein Kind, auch wenn es in dir gewachsen ist, in China auf die Welt kommt, würde es ganz anders essen und essen lernen als bei uns. Also so ein Kind ist ja ein unbeschriebenes Blatt.
Wobei natürlich schon die ersten Geschmackssachen ja in der Schwangerschaft natürlich auch schon festgelegt werden. Also da wird ja auch über das Fruchtwasser einiges an ja, Geschmack, sage ich mal, schon übertragen. Ich weiß nicht, ob du diese Studie kennst mit den Möhren, wo Schwangere besonders viele Möhren gegessen haben und dann die Kinder auch besonders gerne Möhrenbrei gegessen haben. Also da ist schon so eine ganz leichte Vorprägung, sage ich mal, ist da.
Süße, auch ganz krass, habe ich jetzt in den Beratungen immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die wirklich auch bei der Beikost am allerliebsten die süßen Brei gegessen haben, beziehungsweise ja, da dass sich alles so ein bisschen Richtung süß zugespitzt hat, dass da die Mütter auch gesagt haben, ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin in der Schwangerschaft so, ich habe schon viel süße Sachen gegessen, ich habe schon viel Schokolade gegessen, ich habe schon viel. Und dann denke ich mir, ja, krass. Also da, die sind natürlich dann da drauf geprägt irgendwo, ne? Also da hast du vollkommen recht. Ich meine nur, dass quasi Kinder nichts in Frage stellen, ne? So.
Nein, genau, die sind da total offen auch, ne? Genau. Also man sagt ja auch, dass so Kinder vom, ja, ab dem 6. Lebensmonat da wirklich auch sehr offen sind für was Neues, für was sie ja gar nicht kennen. Und das ist schon klasse, ne? Und dass man da quasi wirklich auch so viel wie möglich, also natürlich nicht alles auf einmal, aber dass man dann so schnell, ja, wie es halt einfach geht, eine große Palette an verschiedenen Lebensmitteln auch anbietet, ne? Da ist ja auch jedes Kind anders. Ich sag mal gerade, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade Kinder, die sehr hochsensibel sind, also sehr viel wahrnehmen um sich drumherum, die auch so beim Essen keine Ablenkung mögen. Für die muss man manchmal so ein bisschen kleinschrittiger vorgehen. Und die wirklich so sehr offen sind und ja, da ein bisschen anders drauf sind, die den kann man auch schneller so eine größere Vielfalt anbieten.
Und was würdest du jetzt sagen, wenn ja, wenn jetzt Eltern zu dir kommen oder auch jetzt Eltern zuhören, die sagen, ja, ist ja schön und gut, wenn ich das zu Hause, so habe ich das auch vor und so finde ich es auch gut, aber meine Kinder sind seit 1 Jahr alt sind, schon bei Oma und Opa betreut und generationsbedingt oder nehme ich mal an, es ist einer meiner Theorien, warum das einfach unterschiedlich ist, der Umgang mit Zucker. Aber ist es eben so, dass die Kinder da ja, Zugang zu Zucker haben, beziehungsweise da dann vielleicht auch früh gebacken wird mit den Kindern zusammen, was ja an sich eine schöne Sache ist. Und wie kann man das dann, wie kann man damit umgehen, wenn man das
Ja,
merkt?
das ist ja immer, also ich glaube, dass man schon als Eltern genau überlegen muss, welche Vorstellungen man hat man da und dass man sich da auch mit seinem Partner irgendwie austauscht. Und dass man das dann tatsächlich auch an die Großeltern oder an die Betreuungsperson weitergibt und da einfach sagt, Mensch, uns ist es wichtig, dass wir haben uns jetzt auch lange mit dem Thema beschäftigt, dass unser Kind in den ersten 2 Jahren beispielsweise möglichst zuckerfrei aufwächst. Wenn jetzt mal irgendwo eine Kleinigkeit drin ist, ist das für uns in Ordnung, aber es sollte halt irgendwo schon sehr reduziert sein, dass man das einfach offen kommuniziert und zum Beispiel auch dann vielleicht auch ein Rezept den Großeltern mitgibt. Also dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt hier so ganz tolle Plätzchen ausprobiert. Die sind zum Beispiel mit Datteln gesüßt oder mit Apfelmark und die mochte mein Kind total gerne. Also ich sag mal jetzt, ich nenne es mal Martina. Martina mag die total gerne und es wäre total toll, wenn du die zusammen mit ihr backen würdest. Ne? Also jetzt zum Beispiel zu der Großmutter, dass man einfach denen so einer, ja, so eine Praxisanleitung quasi gibt. Ne? Und sagt, Mensch, wenn du da jetzt ein bisschen was abwandelst, kannst du es gerne machen, aber ne, ja.
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut, weil zum einen irgendwie so Vorgaben zu machen und dann aber nichts an die Hand zu geben, ist natürlich schwierig. Und es
Richtig,
gibt ja
ja.
Unmengen an Rezepte, auch Kuchenrezepte, ne? Oder jetzt heißt sowas wie Bananenbrot oder so. Es gibt ja alles Mögliche, auch Karottenbrot und Karottenwaffeln und was auch immer. Ich glaube, das sind halt Dinge, die trotzdem recht neu sind, dass man da jetzt irgendwie eine Karotte raspelt und mit reinpackt. Und das ist, glaube ich, absolut wichtig, das einmal mitzugeben, dass die sich um nichts kümmern müssen und sagen, schau es dir mal an und probier es doch einfach mal aus. So,
genau,
und vielleicht auch
einfach
wirklich
mal
was
drauf einlassen.
Genau, und vielleicht was mitgeben, wo man sich selber sicher ist, dass es auch gut funktioniert, weil klar, manchmal ist es auch so, dass man selber Sachen ausprobiert und sich denkt, naja,
ja, geht so. Das stimmt, genau. Aber dass man irgendwie so ein erprobtes Rezept hat, man kann ja vielleicht auch schon mal so ein paar Kekse schon mitgeben, sozusagen, dass die es selber auch mal probieren. Und ja, also meine Mama war da zum Beispiel total offen. Die hat wirklich auch vieles umgestellt. Die hat die ganzen Kuchen wirklich dann auch ohne Zucker gebacken. Was ihr, weil so sie sagte, so gerade so ein Biskuit, da ist es natürlich auch nicht so einfach, weil der ja sozusagen diese Konsistenz vom Teig ja auch vom Zucker so ein bisschen ja abhängt.
Ja.
Aber sie hat wirklich dann viel auch mit Nüssen gemacht, also dass sie Nüsse gemahlen hat, statt irgendwie, um auch einen Teil des Mehls zu ersetzen, und hat dann tatsächlich auch Datteln genommen. Und das hat echt super funktioniert. Cool. Und da war sie sogar selber ganz begeistert und sagte, boah, das schmeckt ja auch total gut. Und ja, also meine Mama kann eh mega gut backen.
Ja.
Meine Schwiegermutter, gut, bei uns ist das Enkelkind 13 und 15, unsere Kinder. Also sie hat sehr, sehr viele Enkelkinder und da ist das ein bisschen anders. Ne? Aber ist ja auch, jeder ist halt anders, sage ich immer. Ne? Und das ist ja auch in Ordnung. Aber die hatte auch immer geguckt, dass sie da so nichts kriegen. Die hatte dann immer Rosinen gekauft für unsere Kinder und so. Ne? Also sie hat schon auch immer geguckt und Äpfel dann geschnitten. Und ich habe auch gesagt, Schale, lass dran, ne? Essen sie auch mit Schale. Und ja, das hat sie dann so, hat die das dann immer aufgefangen.
Also obwohl sie quasi insgesamt 15 Enkelkinder hat. Ach krass, okay. Mhm. Ja, Wahnsinn.
Ja. Also drei leben noch da direkt nebenan, ne? Also auf dem Hof. Und die anderen sind quasi so verteilt. Und unsere beiden, also wir wohnen halt 500 Meter entfernt.
Mhm.
Und wenn die dann da waren, habe ich entweder was mitgegeben, ne, was sie quasi essen konnten. Oder sie sagte auch, ich habe eh Obst da, ich habe einen Apfel da und so weiter. Soll ich denen das schneiden? Ich so, ja, super. Na, aber klar, als sie noch kleiner waren und noch nicht so einen Apfel essen konnten, Apfel ist ja auch recht schwierig zu essen, weil es ja doch auch eine sehr harte Konsistenz ist, da habe ich dann teilweise auch Sachen einfach mitgegeben. Ne?
Ja.
Und da war sie auch, glaube ich, immer ganz dankbar, dass ich das gemacht habe.
Genau, dann musste sie sich um nichts kümmern, ne?
Richtig.
Genau. Ich glaube auch, dass das, also ich kenne das von mir ein bisschen, weil ich ja auch immer sehr speziell mich ernährt habe zeitweise. Und das ist am Anfang dann immer ein bisschen, oh, schon wieder was Neues. Ann-Kathrin isst schon wieder hier kein Dings und kein, das isst sie gerade nicht und das isst sie nicht. Und dann aber sind ein paar Wochen vergangen und dann waren meine Eltern zum Beispiel auch total drauf eingestellt. Und waren dann immer so, ah ja, also wir haben jetzt Folgendes zu Hause, wir können dir Folgendes anbieten, weil du isst ja aktuell nicht das und das. Und das fand ich immer so cool. Es hat am Anfang halt gedauert. Und dann, glaube ich, ist das wirklich auch so ein bisschen abgespeichert, wenn man denn konsequent ist in der ersten Zeit. Und dann ist es irgendwann so. Und ich sage immer, es gibt ja Kinder, die wirklich auch Allergien haben, wo es wichtig ist. Also da ist es dann keine Frage.
Wenn ein Kind eine Nussallergie hat, dann gibt es kein, ach ja, das muss doch jetzt aber nicht sein und stellt euch nicht so an.
Ja, genau.
Dann ist es schon wirklich wichtig, da sich auch dran zu halten. Ne?
Ja, also wirklich, oder es gibt auch einfach Erkrankungen, wo man mittlerweile ja zum Beispiel jetzt Epilepsie mit der ketogenen Ernährung, es gibt Kinder, die da wirklich halt wahnsinnig gut damit fahren und die müssen dann einfach viel, viel, viel weniger Medikamente nehmen und da gibt es dann auch nichts zu debattieren und da würde das auch niemand in Frage stellen.
Nein, genau, oder auch Neurodermitis und so weiter, ne? Wo ja auch bekannt ist, dass zum Beispiel Milchprodukte ja viel entzündungsförderlicher sind und dann lieber eher gemieden werden sollten. Und ich denke auch, man muss halt irgendwie gucken, dass man es einmal erklärt, dass es sich plausibel auch anhört. Und ich weiß nicht, aber generell kommt ganz oft diese Frage von Eltern, Linda, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind bei den Großeltern ist?
Ja, ja.
Ich denke einfach, dieses direkte Gespräch ist super wichtig, dass man seine eigene Sichtweise einmal darstellt und auch, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat und dass man auch sagt, ja klar, früher hat man auch viel mehr Zucker bekommen, keine Frage, aber da waren halt auch die Auswirkungen noch nicht so bekannt. Also ich wüsste nicht, dass in meiner Kindheit mal jemand darüber gesprochen hätte, dass Zucker nicht gut ist. Also klar hat man das vielleicht mal im Nebensatz erklärt, aber jetzt nicht so explizit und auch nicht, was es genau für Auswirkungen haben kann, welche Folgeerkrankungen daraus entstehen können, was ja mittlerweile wirklich einfach ja bekannt ist, ne?
Ja.
Und auch wie viele Kinder schon Diabetes 2 haben. Also da habe ich mich letztens auf einer Baby- und Kindermesse noch mit einer Frau darüber unterhalten, die beim Diabetologen arbeitet. Und die hatte mir das dann auch nochmal bestätigt. Und das fand ich schon wirklich sehr, das geht einem dann schon durch Mark und Bein, ne? Wenn man weiß, dass die Kinder daran halt auch wirklich ja dadurch krank werden können.
Mhm. Ich denke, es liegt auch daran, weil einfach heutzutage ja quasi in fast jedem Lebensmittel, wenn man nicht mit offenen Augen durch die Welt läuft, Zucker drin ist, was früher nicht der Fall war. Früher hatte man dann diesen isolierten Haushaltszucker, der halt ein ganz, ganz, ganz wertvolles Lebensmittel in der Nachkriegszeit war. Und den haben aber ja die Leute in einer super geringen Dosis dann am Ende gegessen, Absolut. Weil nicht so viel davon da war. Und wurde dann fürs Backen genommen oder für die Marmelade oder sonst was. Aber der Rest der Lebensmittel unter der ganzen Woche war ja zuckerfrei, ne? Ja, weil so viel war genau. ja gar nicht da. Und heutzutage ist es ja blöderweise so, wenn man sich ein Brot kauft und nicht informiert ist, dann ist in diesem Brot Zucker drin. Es ist ja überall.
Ja. Genau, überall. Ob es jetzt irgendwo in dem Rotkohl ist, wo ja in so einem Glas irgendwie 38 Stück Zucker drin sind oder ja. im Ketchup, im Tomatenketchup. Oder in irgendwelchen Joghurts mit Geschmack, wie meine Kinder immer sagen. Mama und Oma gab es Joghurt mit Geschmack. ja, also das ist ja quasi überall drin. Wenn man sich in den Supermarktregalen nochmal umguckt, auch in sauren Gurken und so weiter. Und mittlerweile muss man ja schon fast sagen, wenn man Glück hat, ist Zucker drin, weil ganz oft ja auch schon Isoglucose-Sirup und so weiter drin ist, wo man ja noch gar nicht weiß, was das langfristig für Auswirkungen auf den Körper hat.
Ja.
Da erschrecke ich mich übrigens auch immer bei den Süßigkeiten. Da kann man auch mal als Eltern drauf gucken. Da ist auch nicht nur Zucker drin, sondern auch dieser Isoglucose-Sirup ist drin. Ich hatte mal ein paar Süßigkeiten durchgeguckt. Der war überall drin.
Mhm.
Wahrscheinlich, weil die Hersteller dann weniger Zucker draufschreiben müssen. Ich weiß es nicht.
Könnte sein. Ja, und das macht einfach, glaube ich, den Unterschied. Das ist so die Krux an der Sache.
Ja, genau. Also es ist ja, genau, wie du schon sagtest, nirgendwo... Also es ist ja überall enthalten und mittlerweile, man sagt ja auch, dass die Deutschen im Durchschnitt 36 Kilogramm Zucker im Jahr essen. Das muss man sich mal bildlich vorstellen, 36 von diesen 1-Kilo-Päckchen.
Mhm.
Da wird einem ja schon anders, muss man sagen. Und ja, die Kinder verbrauchen halt so keinen Zucker, ne? Sondern es wird ja auch durch das Aufspalten von Kohlenhydraten und so weiter ist ja genug da, um den Körper sozusagen zu versorgen.
Absolut.
Aber da brauchst du nicht explizit nochmal extra Zucker, um den Körper zu versorgen.
Nee, um die Kinder gut zu versorgen. Und genau, und es ist ja letztlich auch Fruchtzucker, ne? Ist ja auch einfach Zucker. Das passt ja wunderbar. So soll es ja sein, ne? Mit Obst.
Genau.
Richtig. Und mit den Kohlenhydraten. Und eigentlich ist dann alles getan. Ja. Okay, also dann haben wir schon mal, das ist schon mal gut, offen ins Gespräch gehen, vielleicht auch da so gleich von Anfang an oder so, ne?
Ja.
Jetzt, genau. Ich habe ein Beispiel, bin ich mal gespannt, was da jetzt so deine, oder wie du reagieren würdest. Hat eine Freundin jetzt erzählt, die waren auf einer Taufe und die Kleine hatte sie ziemlich viel bei sich und dann hat sie es eben auch noch so ein bisschen abgegeben, aber dann... eigentlich wollten sie alle auf dem Schoß haben, aber die Gefahr war eben, und es war dann, hat sich dann auch bestätigt, wenn andere sie auf dem Schoß hatten und es gab gerade Kuchen, dann wurde dieses wirklich kleine Kind, also wir sprechen jetzt, glaube ich, jetzt muss ich aber lügen, so 7, 8 Monate, halt schon mit der Sahne vom Kuchen oder so gefüttert.
Also mir ist immer wieder ein Rätsel, warum Erwachsene so dahinterher sind, dass ein Baby ganz schnell bei solchen Sachen mitessen kann.
Ja.
Also auch ganz oft so dieses, hat meine beste Freundin jetzt auch nochmal erzählt, die hat nochmal so ein Nachzügler-Baby bekommen. Die Kleine wird jetzt ein Jahr im April und da hatte ihre Mama irgendwie auch Geburtstag und hat gesagt, ja, und nächstes Jahr darfst du dann auch Kuchen mitessen.
Aha.
Und meine beste Freundin sagte nur so, ja, aber das ist doch jetzt gerade gar nicht wichtig und ob die dann nächstes Jahr mit isst, müssen wir auch mal gucken. Also.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, warum das denen so wichtig ist.
Glaubst du, es geht ums Mitessen? Weil das könnte man ja dann sagen, dass man sagt, okay, wenn man weiß, dass man auf solchen Events ist und die Leute haben das Bedürfnis, warum auch immer, dem Kind was zu geben, das Kind zu nähren, das Kind irgendwie zu versorgen, dass man sagt, okay, dann bereitet man halt irgendwie ja, eigene Muffins, Waffeln vor, die das Kind dann quasi in dem Kontext haben darf. Oder ist es, manchmal frage ich mich auch, ob es irgendwas mit dem Thema Verwöhnen zu tun hat. Also, ja, dass man das definitiv. Kind gerne.
Also Liebe, also dass man einmal versucht, die Liebe darüber zu bekommen.
Ja.
Von den Kindern. Ja, vielleicht auch so manchmal so ein bisschen so ein Machtkampf mit den Eltern.
Okay.
Nicht offen ausgeführt, sondern so über diese Form, so nach dem Motto, guck mal, ich habe es doch gemacht. Obwohl, also.
Okay, ja, krass. Ja.
Ich weiß es nicht, was genau dahinter steckt. Man müsste da mal wirklich mit reflektierten Großeltern drüber sprechen.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall viel, was bei Gutes abläuft. An sich, also dem Kind was Gutes tun wollen, wo man dann vielleicht nochmal aufdröseln kann, so, oh, ich habe das Gefühl, ne, du würdest halt total gern deinem Enkelkind was Gutes tun. Was ihm aktuell mega, mega Spaß macht, ist dieses und jenes Buch oder ist die und die Aktivität und da machst du ihm eine Riesenfreude oder dieses und jenes Spiel, das ich jetzt schon nicht mehr spielen oder nicht mehr sehen kann, wenn du dich da mit ihm hinsetzt und eine halbe Stunde dieses tolle Spiel spielst, da machst du ihm die größte Freude. Ja. Und da vielleicht ihnen auch nochmal so Alternativen zu geben, wenn sie dem Enkelkind was Gutes tun wollen, oder das muss ja jetzt nicht nur, müssen ja nicht nur die Großeltern sein oder dann sei es Paten, Onkel, Tanten, wer auch immer, dann wäre vielleicht das und das eine tolle Sache.
Ja, also unsere Kinder haben immer tatsächlich, meine Mama hat eine ganze Zeit lang immer Studentenfutter mitgebracht, weil die wusste, dass sie so gerne Rosinen essen und die Trockenfrüchte essen, aber auch die Nüsse. Mhm. Und da hat die das sowas immer mitgebracht. Mhm. Und das fand ich total gut, ne? Wo ich wusste, okay, sie hat das so, ja, sie akzeptiert das und sie unterstützt das. Und ja, das hat immer völlig gut geklappt.
Ja, so Alternativen geben, weil ich glaube, der Gedanke ist da.
Obst lieben unsere Kinder, also auch hier sowas wie Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren, also ziehen die sich so rein, wenn die da so eine Schüssel haben, dann ist das wie eininhaliert.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, die freuen sich doch über das genauso wie über irgendwas anderes. Dann stell die doch einfach eine Schüssel dann dahin mit den Sachen drin.
Ja, das ist genau, das ist dann das Gleiche, dass man da so ein bisschen guckt, okay, es ist ein guter Gedanke dahinter, ne?
Ja.
Die anderen Kinder irgendwie, den anderen Kindern was Gutes zu tun. Ja, und dann gibt es natürlich im Sommer das Eisthema. So, das ist so noch das Ding. Eis und Kindergeburtstag. Kindergeburtstag ist dann auch immer auch so ein Overload.
Aber also ich muss sagen, also unsere sind recht spät zu Kindergeburtstagen gegangen, aber einfach aufgrund von Corona auch, ne, weil ja auch eine Zeit lang nicht stattgefunden hat. Und also die Freunde von unseren Kindern wissen halt auch, dass wir versuchen immer so möglichst ohne Zucker und die haben sich da auch ganz viele umgestellt. Und Annika zum Beispiel, eine Freundin von mir, die spielen halt immer zusammen ihre Kinder und unsere und die stellt dann da wirklich auch immer nur Nüsse und Obst hin auf den Tisch und backt mal irgendwie eine Waffel selber. Und also die guckt schon immer wirklich, dass sie sich da auch total dran hält, ne, was ich immer total süß finde.
Ja, okay.
Und ja.
Ja. Hast du das Gefühl, dass deine Mädels irgendwie jetzt, wenn sie durch den Supermarkt mit dir laufen, da irgendwie mehr das im Fokus haben oder so auch dieses, dass sie es jetzt ja nicht so viel haben konnten und deswegen ganz, ganz viel das wollen, wenn sie es irgendwo sehen oder wenn sie es irgendwo angeboten bekommen oder sowas?
Also bei Geburtstagen, wenn es hier so Haribo-Sachen gibt, da gehen die voll steil drauf, weil die wissen, das gibt's hier nicht, weil ich da überhaupt nicht hinterstehe. Und dann ist es für mich aber auch okay, dann denke ich immer, komm, lass sie das da reinziehen. Ich wünsche mir immer noch, dass denen vielleicht schlechter davon wird. Nein, aber irgendwann sagte Liv, Mama, von den Sachen werden jetzt aber die schlechten Bakterien gefüttert. Und ich so, kommst du denn jetzt da drauf? Ja, Mama, das habe ich mal gehört. Das stimmt ja auch. Also sie sagt, wenn wir was Süßes essen, werden ja die schlechten Bakterien gefüttert im Darm. Und jetzt müssen wir erstmal wieder Obst essen, damit wir und Gemüse essen, damit dann auch wieder die guten Bakterien dann auch letztendlich siegen können.
Ach, süß. Süß. Ja.
Also sie machen sich da schon Gedanken auch immer drüber, ne?
Ja, es gibt auch coole Kinderbücher, wo man das einfach so ein bisschen, wo man einfach sieht, was passiert im Körper, was im Darm passiert und so, auch was mit den Zähnen passiert. Und ohne da jetzt Kinder Angst machen zu wollen, aber ich glaube, das macht schon Sinn, da auch einfach das zu erklären.
Genau, unsere Kleine hat sich jetzt tatsächlich das Buch Karies und Baktus gewünscht zum Geburtstag. Das haben wir auch gelesen. Das ist ja wirklich noch ein ganz altes Buch. Also das ist wirklich schon so, ich dachte so, oh Gott, das ist schon, schon sehr altbacken teilweise.
Ja,
ne?
Ja, die sind halt dann sehr hart in ihren Formulierungen oder so.
Ja,
ne?
Ja, genau, richtig.
Ja.
Das ist schon wirklich nicht ohne. Aber es stellt es nochmal dar. Ne? Und
ja. Ich musste neulich aber auch da so drüber lachen, kurzes Abschweifen zum Thema Kinderbücher. Wir hatten da früher bei der Oma auch wirklich die wildesten Kinderbücher und irgendwie so richtig Schaden davon genommen haben wir nicht. Aber ich hätte jetzt aber trotzdem auch kein gutes Gefühl, das jetzt meinem Kind so zu zeigen. Ne? Das war halt damals auch so, okay, es gab's und war okay und man hat es überlebt, heißt aber ja nicht, dass man es jetzt genauso machen muss mit so Gruselgeschichten. Aber da gibt es ja so viele Bücher, die wirklich dann auch so tragisch enden, wo man den Kindern irgendwie was vermitteln möchte. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du den Hans Guck in die Luft?
Ja, diese ganzen Geschichten da, ne? So Strubelpeter
und
so,
genau. Ne?
Und der Suppenkasper, das ist ja schon...
Boah, das ist übel eigentlich, ne? Ja.
Oh, krass. Absolut.
Aber genau, das ist wieder das gleiche Thema. Das heißt, nicht nur, weil es damals genauso war und auch funktioniert hat oder wir es quasi, sagen ja auch mal alle, habt ihr auch überlebt oder so, wo ich mir denke, hä, aber ums Überleben geht es doch gar nicht.
Ja, aber guckt ihr auch mal an, wie viele Folgeerkrankheiten oder wie viele Erkrankungen mittlerweile Standard sind.
Ja, ich sag mal, richtig.
Ich bin jetzt 40 Jahre alt und nehme null Medikamente, aber es ist halt auch nicht üblich. Mit 40 nehmen viele schon Medikamente gegen irgendwas.
Ja, und auch die ganzen Unverträglichkeiten, die aufkommen, ne?
Ja, genau. Unser Darm, unsere Darmgesundheit, du kannst sagen, von 100% der Deutschen, der Darm ist nicht in Ordnung.
Ja. Und auch 3 Jahre Tätigkeit auf einer Schlaganfallstation mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter.
Ja.
Das ist was, dem kannst du dich nicht entziehen, da brauchst du gar keine Studie machen, musst nur offen mit offenen Augen über die Station laufen, wie viele davon Sport treiben und wie viele davon Wert auf Ernährung legen und dann vielleicht auch zum Beispiel beim Frühstück schon äußern, Mensch, habt ihr vielleicht nicht ein Vollkornbrot, habt ihr vielleicht nicht irgendwie Körnerbrötchen, Mensch, habt ihr vielleicht nicht ein Obst oder so, die allerwenigsten, sondern die freuen sich dann, ne, dass da halt dann das Frühstück kommt, wie es auch eben kommt im Krankenhaus. Natürlich ist da auch dann oft nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt irgendwie, sag ich mal, Diät zu machen, das nicht. Aber gleichzeitig fände ich so Ernährungsberatung so wichtig und das haben wir so sporadisch nur eingesetzt. Ich denke, das hat auch was mit einfach mit den Leuten zu tun, ne, mit dem Stellenschlüssel zu tun. Aber darum geht es ja wirklich, die Leute dann aufzuklären, so was könnten sie jetzt so ein bisschen verändern einfach in ihrer Ernährung.
Und es fällt den Menschen, und sie älter werden, umso schwerer, alte Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten in gute umzuändern. Kindern fällt das viel leichter.
Ja.
Ne? Ja. Also unsere Kinder vermissen das dann auch nicht, wenn es nicht da ist.
Ja.
Weil ich hier genug tolle Alternativen habe oder wir backen was zusammen oder ich mache so Energy Balls, die essen die total gerne. Wo ich immer denke, warum soll ich dann was anderes anbieten, wenn sie sich doch über die selbstgemachten Alternativen, die zuckerfrei sind, genauso freuen.
Absolut.
Natürlich ist da der Zeitaspekt da, ne? Dass viele natürlich auch sagen, Mensch, ich habe gar nicht die Zeit, das irgendwie alles so zu machen. Und einige Sachen lassen sich echt gut einfrieren. Ne? Also das kann ich auch echt nur mit auf den Weg geben. Und auch so vorbereiten oder sind vielleicht auch haltbar. Ich sag mal, gerade diese Energy Balls, die sind ja auch einige Tage haltbar da im Glas.
Ja.
Ja, dass man einfach schaut oder frisches Obst aufgeschnitten, das geht da super schnell.
Ja.
Dass man einfach sowas dann anbietet, ne?
Wie wäre so deine Reaktion, wenn deine Kinder dann irgendwie auf eine weiterführende Schule gehen und viel unterwegs sind und irgendwie vielleicht auch ihr eigenes Taschengeld haben und du dann das Gefühl hast, so, Okay, also die kaufen sich jetzt da dann schon immer Sachen, wo man sich so denkt, das ist doch eigentlich nicht notwendig.
Also tatsächlich, bei unserer Großen bin ich mir ganz sicher, dass sie es nicht machen würde. Bei unserer Kleinen schon eher. Die ist da eher, die ist so ein kleiner Süßzahn.
Ja.
Die guckt da schon eher hinterher. Also
ja.
auch, ja, wenn irgendwo was raschelt und so, dann guckt die schon immer, ist irgendwo was. Irgendwie ein paar Gummibärchen oder irgendwas abzukriegen. Auch
Ja.
bei Freunden oder so, ne? Ja, das kann halt durchaus passieren, aber ich finde es halt wichtig, dass man da wirklich auch immer wieder mit den Jugendlichen sind es ja dann schon eher auch spricht, ne, und sagt, ja, und da einfach ins Gespräch geht und guckt, ob das jetzt auch nur vielleicht auch bestimmte Gefühle kompensieren soll. So ist es ja auch, oder ob so ein Dazugehörigkeitsgefühl ist, weshalb sie es machen.
Genau, weil alle
kaufen, weil es alle machen.
Ja.
Und ich glaube, die Pubertät ist tatsächlich auch dazu da, um sich von den Eltern abzugrenzen und um einfach auch mal zu sagen, ja, schön, dass du dieses Ansichten hast, Mama, aber ich mache es jetzt einfach mal ganz anders. Aber ich glaube, dass sie tatsächlich hinterher wieder dahin zurückgehen, was man von Anfang an für Grundlagen gelegt hat in den ersten Lebensjahren.
Ja.
Das ist zumindest so welche die Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja.
So jetzt von Leuten, die gleich alt sind wie ich oder ein bisschen jünger sind, dass ich gesehen habe, die haben eine super Kindheit gehabt, haben ganz viele tolle Sachen mitgegeben bekommen. Zum Beispiel mein bester Freund aus meiner Kindheit, die Eltern sind immer ganz viel Fahrrad gefahren mit dem und er hat das verflucht als Kind. Ja, der ist wirklich manchmal 120 Kilometer Fahrrad gefahren am Tag.
Wow.
Ja, weil die Eltern da einfach so drauf sind und
ja.
Er hat immer gesagt, als er in der Pubertät war, ne, ich setze mich auf kein Fahrrad mehr.
Ja, yeah.
Und jetzt ist er auch wieder total voller Sportjunkie. Und also es war einfach nur so eine Zwischenphase von, weiß nicht, 4, 5, 6 Jahren, wo er diese ganzen Sachen, wo er geraucht hat, wo er auch viel Mist gegessen hat, Alkohol getrunken hat und so. Und jetzt macht das alles gar nicht mehr.
Yeah.
Er lebt inzwischen auch vegan, total gesund, macht ganz viel Sport. Also er ist quasi wieder darüber da so zurückgegangen zu dem, was er in seiner Kindheit kennengelernt hat.
Ja, und das Ding ist ja auch, dass Kinder ja trotzdem oder Kinder, Erwachsene ja auch immer wieder an den Esstisch der Eltern zurückkommen.
Ja.
Also es gibt ja für Kinder nichts Schöneres oder das ist ja auch in den Familien oft so, dass man sich zum Essen trifft. Und das, ja, bis ins hohe Alter, die, also ich würde auch wahnsinnig gern für meine Tochter dann noch kochen, wenn sie, ist mir ganz egal, 40 ist und mit ihrer, ne, mit ihrer Familie dann anrückt. Und das macht man ja auch gerne, dass man zurück ins Elternhaus kommt. Und wenn da dann einfach noch die Sachen sind, die es schon immer gab und so, dann ist man da ja total beseelt, dass das immer alles noch so ist, wie es mal war und wie man es kennt und so weiter. Also
ja,
das ist...
das stimmt. Und ich denke halt einfach, dass wir unseren Kindern auch vertrauen dürfen, ne?
Mhm.
Dass sie sich schon das, ja, das Beste auch raussuchen. Und wenn man da ja wirklich dieses ja, Bewusstsein den halt auch mit auf den Weg gibt und auch darüber spricht und sagt, ne, wie jetzt mit diesen guten und negativen Darmbakterien, wenn die das so wissen und das ist ihnen ja dann auch bewusst,
ja,
dann haben sie es ja auch immer wieder im Hinterkopf und sagen, ja, stimmt, eigentlich war das jetzt heute nicht ganz so gut, was wir gegessen haben.
Ja.
Und die kommen oft auch abends noch an und sagen, oh Mama, eigentlich will ich jetzt gar nichts irgendwie, eigentlich will ich nur Obst und Gemüse, so einen Rohkostteller haben.
Ja, ja. Was mir auch gerade noch eingefallen ist, was man natürlich gucken muss, dass man dann auch ansonsten gut genährt ist, ne? Dass man einfach mit Lebensmittel ausgestattet, also Jugendliche gerade, auch wenn man nicht ganz mehr so den Einfluss drauf hat, was das Kind isst und was es frühstückt, dass es da gut ausgestattet ist mit Vollkornprodukten und so weiter, dass eben der Blutzuckerspiegel nicht abrauscht oder so, weil das ist ja manchmal auch das Problem, warum man dann irgendwie zu, oder der Körper danach schreit, ne, nach Schokolade oder sowas oder nach, ja, Gummibärchen, einfach nach Zucker verlangt, weil zum Beispiel die Ernährung, ja, außenrum einfach nicht gepasst hat. Genau, und dann, ja, kann man es,
genau,
den Kindern gar nicht
mal verhüllen. Weißmehlbrötchen sind halt im Endeffekt nichts anderes als eine Süßigkeit, ne?
Ja, und dann kommt man dann natürlich auch viel leichter hin als ein Kind, das halt jetzt irgendwie schon mit einem guten Frühstück aus, ne, aus dem Haus geht. Und dann vielleicht, ja, noch ein irgendwie vollwertiges Abendessen hat oder so. Und dann vielleicht sogar noch eine Brotzeit dabei hat oder einen Snack dabei hat, der irgendwie gut nährt. Das Kind rutscht natürlich nicht in diese dass es so das Gefühl hat, mittags nach der Schule oder in der Pause, boah, ich brauche jetzt unbedingt was, weil sonst halte ich den Schultag nicht mehr aus.
Ja, absolut, das denke ich auch. Also ich gebe unseren Kindern halt auch immer diesen jetzt, na, so Liv ist in der Schule, Marlene ist im Kindergarten und ich gebe denen halt auch immer eine Brotbox mit, beziehungsweise Brot wollen sie gar nicht, sie wollen eher, dass ich denen zum Beispiel, mache ich denen so ein Becher Müsli selber oder mache einfach Joghurt mit Apfelmark und ein bisschen Müsli drüber oder halt ganz viel Obst und Gemüse und das finden die halt total gut. Und ich schreibe ja gerade noch ein Buch. So eine Brotbox mit gesunden Brotbox-Ideen.
Ah, cool.
Und wo quasi auch alle Teigwaren Obst und Gemüse integriert haben.
Ah,
also zum
cool.
Beispiel Süßkartoffelbrötchen und Kürbisbrot und Bananenbrot. Dass man einfach da auch guckt und mit ganz tollen Aufstrichen, die auch wirklich ganz total lecker sind, auch teilweise vegan, ne? Ja, und sowas, da sind die auch immer erstmal offen für, ne? Also klar ist auch nicht alles immer, aber das generell ist da eine offene Haltung.
Ja, cool. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt den Eltern, die zuhören oder überhaupt jeder, der hier in die Podcast-Folge reinhört, ein bisschen was mitgeben konnten. Und ich hoffe auch, dass da so eine Offenheit da ist, dass auch wenn man selber bis jetzt da noch nicht so in dieser zuckerfreien Welt unterwegs war. Man muss nicht schwarz-weiß. Man kann auch einfach mal sagen, okay, erstes Schritt vielleicht sogar statt Weizenmehl nehme ich Weizenvollkorn. Oder noch einen Schritt zurück, statt Weizenmehl nehme ich halb-halb Weizen und Weizenvollkorn. Ne? Und so tastet man sich einfach da so ein bisschen an die Ernährung ran. Und auch was Zucker angeht, heißt nicht, dass von heute aus auf morgen alles aus der Süßigkeiten-Schublade fliegen muss, was da jetzt schon immer drin ist, sondern einfach vielleicht mal nur eine Packung von einem
pro Woche. Ja, und einfach bewusster, ne? Wenn ich ein Kuchenrezept selber backe, wo meinetwegen vorher immer 250 Gramm Zucker drin waren, dass man vielleicht einfach mal die Hälfte nimmt. Das funktioniert auch immer sehr gut. Und dass man dann genau die Rezepte immer einfach wieder mehr aufwertet, dass man vielleicht statt Mehl einfach auch nochmal einen Teil gemahlene Nüsse nimmt. Funktioniert auch ganz oft sehr gut, dass man die Rezepte sozusagen, die da sind, einfach nochmal ja so aufwertet, ne? Und gesünder gestaltet. Und ja, das schmeckt auch sehr gut. Man denkt ja immer, nee, das schmeckt da nicht oder so, aber doch, tut es.
Und einfach mal ausprobieren. Es gibt halt heutzutage, ist es eigentlich nichts leichter, als einfach in Google irgendwie die Zutaten reinzuhauen. Keine Ahnung, Bananenbrot, es gibt alles, was man da reinhaut, irgendwie Rezept oder Kinderrezept mit Trockenobst. Also man kann ja in Google wirklich alles eingeben und man wird für alles ein Ergebnis bekommen. Und auch dann zu schauen, okay, habe ich überhaupt Lust zu googeln oder würde ich mir tatsächlich gern mal irgendein Buch holen? Macht mir das dann mehr Spaß, wenn ich was in der Hand habe? Ich zum Beispiel mache es schon auch gerne, also ich habe schon viele Sachen auch einfach in der Hand gerne, Kochbücher, weil es mir mehr Spaß macht. Ich bin dann nicht so der dann irgendwie googelt nebenbei und dann irgendwie das Handy offen liegen hat, dass man da schaut, was spricht einen an und vielleicht auch einfach mal sagt, gut, dann fange ich mal mit einmal Backen in Anführungsstrichen die Woche an und versuche mal an einem Tag irgendwas Neues mal auszuprobieren. Es muss ja nicht gleich jeden Tag sein.
Nee, also, weil ich glaube, viele erst mal sind dann ganz so kleinschrittig anfangen. Ne, das ist immer ganz wichtig. Wenn man Sachen umstellt, dann ganz, ganz kleinschrittig anfangen und erstmal überlegen, okay, was möchte ich umstellen und dann erstmal sich nur eine Sache raussuchen. Meinetwegen kann ja auch mit dem Frühstück anfangen, dass man da vielleicht einfach mal schaut, ne, dass man statt dem weißen Brötchen einfach wirklich ein Vollkornbrot holt oder
Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Rädchen, an denen man drehen kann. Und das ist wirklich auch kein, wie soll ich denn sagen, das ist wie kein nice to have, sondern so ein Add-on, sondern das ist wirklich, es geht halt einfach um eine nachhaltige, also es geht halt einfach um die Gesundheit von unseren Kindern und von uns selber.
Ja.
Also um einfach was ganz,
unser
ganz
wichtigstes Gut.
Ja, was ganz, ganz wertvoll ist, absolut so. Und wir könnten nicht so da sitzen, wenn unsere Körper nicht so wahnsinnig gut für uns arbeiten würden, Tag ein, Tag aus. Und das merkt man ja auch daran, dass irgendwie alles andere auf einmal nicht mehr relevant ist, wenn man krank wird, ne?
Absolut.
Genau. Und davor denkt man eigentlich
nichts anderes mehr wichtig im Leben.
Genau.
Ja.
Also von daher hoffe ich, dass ihr so ein, zwei Sachen mitnehmen konntet bezüglich jetzt dieser, ja, das war jetzt eine bunt gemischte Folge. Es ging einfach um Kinderernährung allgemein, aber klar sind wir jetzt auch aufs Thema Zucker vor allem eingegangen. Darauf wollten wir auch hinaus. Es ist auf jeden Fall so, dass ich Lindas Instagram-Profil und auch ihre Website, wo man die ganzen Bücher bestellen kann, ne, wo dein Shop drauf ist.
Genau.
Du hast ja schon mehrere Bücher gemacht. Ich habe ja auch zwei von dir.
Insgesamt fünf, also mit dem jetzt was kommt. Mhm. Ja, von der Schwangerschaft bis zum Familienessen und dann bis, ja, sage ich mal, auch wenn es in den Kindergarten und Schule geht, dass man da auch tolle Brotbox-Ideen hat, die man natürlich auch als Eltern gerne essen kann. Das ist ja nicht nur für Kinder.
Ja.
Für Kinder lecker. Genau, und alle Bücher sind halt ohne Zucker und ich verwende eigentlich auch nur Dinkelmehl, 1050 oder das Vollkorn-Dinkelmehl.
Ja, ich habe auch gerade eins vorliegen und es sind auch keine dicken Klopperbücher, Kochbücher mit 200 Seiten, sondern sind eigentlich eher kleine Heftchen, super praktisch, die man echt so schnell mal durchblättern kann, auch eine Seite umschlagen kann.
Genau, und auch mit wenigen Zutaten. Also ich versuche immer möglichst wenig Zutaten zu nehmen und Zutaten, die jeder kennt und die irgendwie auch zum Großteil jeder zu Hause hat, wo man jetzt auch nicht irgendwie alles neu kaufen muss und denkt, was ist das eigentlich? Habe ich noch nie gehört. Das hält einen ja auch oft davon ab, was zu machen. Auch gerade so Brot und Brötchen backen. Ich finde, wenn das so fünf Zutaten sind, vier, fünf Zutaten, dann kriegt das irgendwie auch jeder gut hin.
Perfekt. Ihr seht schon, es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, den Zuckerkonsum einfach zu Hause mal so ein bisschen im Auge zu behalten und an dem einen oder anderen Sache was zu verändern. Linda, ich sage vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
Ja, gerne. Ganz lieben Dank für deine Einladung.
Sehr gern. Und wir hören uns. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
So, alle Infos über Linda, über ihre vielen kleinen, coolen Kochbücher, über ihren Instagram-Account findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Und ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören dieser heute etwas längeren Folge, aber so ist es, wenn man mit Menschen sich austauscht. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann!